Herzlich willkommen zum Medienmacht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Mein Name ist Anja Kollroß und heute neben mir wieder Ulrike Dobelstein-Lüthe.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Du hast es schon gesagt, Ulrike Dobelstein-Lüthe mein Name. Ich leite an der Hamburg Media School die Weiterbildung und das Digital Journalism Fellowship.
Ja, auch wenn er uns heute gleich zugeschaltet ist, bedeutet diese Folge so ein bisschen für unseren nächsten Gast ein Heimspiel. Dr. Christian Wellbrock ist seit April 2021 Leiter Innovation und Studium im Bereich Digital und Medienmanagement hier an der Hamburg Media School. Das klingt ganz schön lang, aber ein Wort daraus können wir uns greifen, und zwar Innovation. Darum geht's heute auch bei uns. Denn Christian Wellbrock forscht nämlich auch unter anderem zur Innovationslandschaft des Journalismus in Deutschland. Dazu hat er ein gleichnamiges wissenschaftliches Gutachten erstellt im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW. Das hat er übrigens gemeinsam getan mit Christopher Buschhoff, mit dem ich bereits bei Medienmacht Meinung zur umstrittenen Presseförderung gesprochen habe. Nun wollen wir aber mit Christian Wellbrock schauen, wie innovativ der Journalismus in Deutschland ist. Wir kommen unter anderem auch auf das sogenannte Spotify für Journalismus zu sprechen und wollen da natürlich wissen, wie realistisch ist das. Erst einmal herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke.
Ja, schön, Christian, dass du dabei bist. Wie ist denn die Lage in der deutschen Medienlandschaft? Wie innovativ sind wir denn eigentlich?
Man kann es relativ knapp zusammenfassen, wie wir uns wahrscheinlich oder wie sich die meisten das auch denken. Die Innovationsfähigkeit im System Journalismus ist jetzt nicht wahnsinnig stark ausgeprägt, ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das hat zwei primäre Gründe. Und der eine liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, denn es ist halt eine Branchen- und auch eine Berufskultur, die sehr, sehr stark auf Standards basiert, also gerade wenn es um journalistische Qualitätsstandards geht. Und das sind natürlich dann auch Komponenten, die zu einer Kultur führen, die Veränderungen gegenüber jetzt eher skeptisch ausgeprägt ist. Und das wird dann auch in der Literatur, also auch wenn man sich andere Studien anguckt, wird es ganz, ganz oft als zentrales Hemmnis für Innovationen in der Medienlandschaft sozusagen dargestellt. Wenn man sich das auch, also oder speziell bezogen eben auch auf den Journalismus, wenn man sich das mal anguckt, sowas wie eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung gab es eigentlich in Medienunternehmen nie so wirklich. Und das ist dann vielleicht auf der einen Seite eben bedingt durch die Kultur, also durch die Unternehmenskultur und durch die Branchen und die Berufskultur, bringt aber gleichzeitig auch einen Anknüpfungspunkt zum zweiten Aspekt, nämlich dem wirtschaftlichen Aspekt. Und ich glaube, der ist eben auch ganz wichtig, um zu erklären, warum die Innovationsfähigkeit nicht so richtig gut ausgeprägt ist. Denn mit Journalismus lässt sich letztendlich nicht wahnsinnig gut Geld verdienen. Das war noch nie so. Ja, es gab eben lange Zeit diese glückliche Verknüpfung, dass journalistisch tätige oder dass journalistische Publikationen gleichzeitig auch ein sehr, sehr gutes Vehikel dafür waren, Werbung zu transportieren oder eben Rubrikenmärkte auch beherbergt haben. Und diese schon fast zufällige Verbindung, die ist jetzt durch die Digitalisierung halt mehr oder weniger komplett aufgebrochen. Und dadurch kommen jetzt eigentlich die zumindest wirtschaftlichen Probleme zum Vorschein, die es eigentlich immer schon gab. Und das führt dann eben dazu, wenn man damit nicht so viel Geld verdienen kann, dann ist es auch recht unwahrscheinlich, dass da jetzt wahnsinnig viel Wagniskapital in diese Branche fließt oder dass sich eben Unternehmen dann auch in Richtung Forschung und Entwicklung oder ganz breit gesprochen in Richtung Innovation engagieren. So, und ich glaube, das sind so diese beiden zentralen Treiber, weshalb es um die Innovationsfähigkeit des Journalismus jetzt nicht so wahnsinnig gut bestellt ist.
Jetzt ist aber ja schon sehr lange darüber diskutiert worden. Also ich kann mich schon erinnern, dass es ein paar Jahre sind, über die wir sprechen, dass sich Medienhäuser neu aufstellen müssen, dass sie so ein bisschen hinterherhinken zu bestimmten Themen. Woran liegt das eurer Meinung nach, deiner Meinung nach, dass das so lange dauert und dass es das so ein großer Prozess ist?
Ich würde da tatsächlich, glaube ich, gerne auf diese beiden Punkte zurückkommen. Also so eine Branchenkultur zu verändern ist halt wahnsinnig schwierig und es ist wahnsinnig langwierig, ja. Und gleichzeitig merkt man jetzt halt, also ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr gering, dass jetzt viel Risikokapital in den Journalismus reinfließt, um da jetzt schnell auch wirksame Veränderungen und Innovationen hervorzurufen oder letztendlich dann auch eben wirtschaftlich zu ermöglichen, weil eben mit dem Journalismus nicht so wahnsinnig viel Geld verdient werden kann. Also wir haben ja gerade so das Gegenbeispiel in der Medizin oder in der Pharmabranche, da gibt es halt mit bestimmten Impfstoffen sehr viel Geld zu verdienen und da fließt dann auch sehr viel rein. Natürlich auch Fördermittel und dazu kommen wir ja bestimmt gleich auch noch, was man tun könnte. Aber da lohnt es sich eben auch für Institutionen und auch Menschen, die profitorientiert handeln, da Geld reinzuballern. Und das ist eben im Journalismus eher nicht so der Fall. Und deswegen, und gleichzeitig ist der Journalismus, wie ich gerade sagte, ja auch eben trotzdem unheimlich wichtig für das Funktionieren unserer demokratischen Gesellschaft. Und deswegen ist das halt ein Problem.
Bevor wir jetzt gleich zu euren Handlungsempfehlungen kommen, wenn ihr euch jetzt mal diese Branche angeschaut habt oder den Markt besser gesagt, siehst du oder seht ihr, dass das diese Innovationsunwilligkeit überall so ist oder sehen wir das eher bei diesen großen Medienhäusern? Und auf der anderen Seite haben wir ja immer mehr Medien-Startups, die ja, sag ich mal, auf den Markt drängen.
Da habt ihr natürlich völlig recht, dass man da irgendwie auch differenzieren muss. Und das kennt man auch aus der ganz grundsätzlichen Startup- oder Entrepreneurship-Erforschung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann letztendlich auch disruptive, aber auch, sagen wir mal, größere Innovationen entstehen, sehr viel geringer ist in großen Unternehmen. So, weil die natürlich einfach bestimmte Pfadabhängigkeiten haben, die haben bestimmte Produkte, die immer noch Cash-Cows sind. Und das trifft sicherlich auch ein Stück weit auf die Journalismusbranche zu oder auch auf diese Industrie. Letztendlich mit Printprodukten lässt sich immer noch ziemlich viel Geld verdienen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die alle kurz vor der Insolvenz sind. Es gibt natürlich schon einige, die da in Schwierigkeiten kommen. Aber ganz grundsätzlich ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass es große Veränderungen gibt in großen Organisationen sehr viel geringer. Das zeigen eben, wie gesagt, große Studien über mehrere Branchen hinweg. Das zeigen aber letztendlich auch hauptsächlich qualitative Studien. Ich glaube, die Kollegen vom ZEMKI in Bremen und vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg haben da auch letztens noch was zu veröffentlicht, dass die Motivation, sich dann im Journalismus auch selbstständig zu machen, zu guten Teilen dadurch getrieben ist, dass die Leute in den großen Unternehmen unzufrieden waren, weil sie da einfach, wenn sie was Neues machen wollten, Widerstände gesehen haben, die einfach nicht zu überwinden waren. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass durch die veränderten Kostenstrukturen, also ich brauche halt kein großes Fernsehstudio mehr oder riesengroße Druckerpressen, um sozusagen in das Business des Publizierens einsteigen zu können, haben wir halt auf der Produktionsstufe wahnsinnig viel Potenzial für eben genau das, was ihr gerade nanntet, für kleine digitale Startups oder Gründungen. So. Und trotzdem ist es da halt bisher auch so gewesen, dass die erschreckend wenig wirtschaftlichen Erfolg hatten. Also wir sprechen ja jetzt im Kern auch um durch den Markt finanzierten Journalismus, was jetzt nicht die einzige Möglichkeit sein muss, aber wenn wir wollen, dass das eben mittelfristig auch zumindest teilweise der Journalismus im digitalen privatwirtschaftlich finanziert wird, dann muss man sich eben auch den wirtschaftlichen Erfolg angucken. Und da sehen wir, dass es da wahnsinnig viel Potenzial gibt, aber es halt an so ein paar Sachen hapert, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass die nicht so erfolgreich sind, wie sie sein könnten und dementsprechend dann auch eine Leistung für die Gesellschaft erbringen könnte. Und deswegen ist das, glaube ich, ein sehr förderungswürdiger Bereich.
Es gibt ja eine Publikation von dir von 2019, Money for Nothing and Content for Free. Du hast es gerade angesprochen. Es gibt halt eine große Hürde, digital journalistische Inhalte tatsächlich zu monetarisieren. Woran liegt das? Oder hat sich seit 2019 bis 2021 daran schon etwas verändert, weil da Bewegung reingekommen ist?
Also ich glaube, so viel hat sich an den grundlegenden Prinzipien nicht getan. Das glaube ich nicht. Natürlich haben sich gerade die größeren Verlage damit mit der mittlerweile doch auch weiterentwickelt. Aber ich glaube, ein elementarer, ja, vielleicht oder eine Erwartung, die so nie erfüllt werden konnte, war halt die, dass letztendlich die Zahlungsbereitschaft für Journalismus schon immer, zumindest von vielen Leuten, systematisch überschätzt wurde. Und das liegt einfach daran, dass die Leute, irgendwie, man hört ja oft das Argument, früher haben die Leute Zeitungen gekauft und haben Nachrichtensendungen geguckt und jetzt machen die das irgendwie gar nicht mehr. So, und oder geben dafür zumindest kein Geld mehr aus. Das heißt, irgendwie muss sich die Nachfrage verändert haben. Früher hatten die Leute viel mehr Bock auf Nachrichten. Und das kann man eigentlich relativ gut zeigen, dass das nicht der, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall ist. Denn die Leute haben eben früher nicht nur eine Tageszeitung abonniert gehabt, weil ihnen da der Politikteil oder der Wirtschaftsteil oder der Kulturteil so gut gefallen hat, sondern eben auch wegen der Rubrikenmärkte, wegen der Wettervorhersage und so weiter und so fort. Und zweitens gab es halt einfach früher auch sehr viel weniger Alternativen. Und das ist ein riesengroßer systematischer Unterschied, den es eben zur heutigen Zeit gibt. Also es gibt eine sehr schöne Studie, die auch schon, ich glaube, 15 Jahre alt ist, von Markus Prior, der gezeigt hat, das war jetzt in den Vereinigten Staaten, der recht gut zeigen kann, dass das Interesse an Politik sich über die Zeit eigentlich so gut wie gar nicht verändert, dass es aber in den USA durch die Einführung des Kabelfernsehens einfach eine dramatische Veränderung hin zu unterhaltenden Inhalten gab und weg von Nachrichtensendungen. Und das lag halt nicht daran, dass die Leute sich nicht mehr so stark dafür interessiert haben für Politik, sondern es lag einfach daran, dass sie jetzt Ausweichmöglichkeiten hatten und dadurch also eher ihren eigentlichen Präferenzen nachgehen konnten, als sie das bisher konnten. Denn da gab es dann auch nur 3 oder 4 verschiedene Networks, die gleichzeitig die Abendnachrichten gesendet haben. Und plötzlich gab es dann halt noch in manchen Counties dann eben Kabelfernsehen und dann haben die Leute halt eine Sitcom oder eine Quizshow geguckt. Das heißt, die Präferenzen haben sich wahrscheinlich über die Zeit gar nicht so verändert. Das Angebot hat sich einfach dramatisch verändert. Und wahrscheinlich sehen wir jetzt viel eher die wirkliche Zahlungsbereitschaft für Journalismus, als dass wir das in den vergangenen, weiß ich nicht, 100 Jahren oder so gesehen haben. Und noch einen letzten Satz dazu. Ich weiß, das ist jetzt eine lange Antwort. Aber wir sehen ja jetzt gerade auch in der Corona-Krise, dass, und das war auch davor schon so, dass noch nie so viele Nachrichteninhalte konsumiert wurden. Die Leute sind halt nicht dafür bereit zu bezahlen, so unbedingt. Wobei auch diese Zahl eben deutlich angestiegen ist in den letzten Jahren. Das ist jetzt die kurze Antwort gewesen. Warum das so ist, gibt es natürlich x verschiedene Gründe. Aber ich glaube, auf dasselbe Niveau wieder zurückzukommen, wie wir das vor der Digitalisierung quasi hatten, das ist einfach utopisch.
Jetzt ist es ja so, in eurem Gutachten, da habt ihr zum Glück nicht nur gesagt, es steht relativ schwierig um die Innovationsbereitschaft der Medien, sondern ihr habt natürlich auch ein paar Empfehlungen gegeben, wie man Innovationsprozesse voranschieben kann. Was sind denn so die zentralen, sag ich mal, ja, Empfehlungen, die ihr in eurem Gutachten zusammengefasst habt?
Was die Innovationsförderung betrifft, wie ich ja schon sagte, ist es recht unwahrscheinlich, dass da jetzt tonnenweise Risikokapital reinfließt. Und um eben diesen Finanzierungsnotstand, sag ich mal, zu adressieren, wäre es eben schon wünschenswert, wenn es eine Art direkte Journalismusförderung gäbe, zum Beispiel auch mit Geldern der öffentlichen Hand. Direkt heißt jetzt nicht, dass die Politik losgeht und sagt, hier, du kriegst was und du kriegst was und du kriegst was. Das natürlich nicht. Also es ist natürlich unfassbar wichtig, dass da die Staatsferne irgendwie eingehalten wird zu einem höchstmöglichen Maß. Und das wird dann ja auch oftmals sozusagen als so eine Art Totschlagargument entgegnet. Das geht ja nicht, dass der Staat irgendwie Geld verteilt. Das geht ja in Richtung Zensur. Stimmt natürlich auch, aber es gibt natürlich auch Mechanismen, die dazu führen können, diese Staatsferne einzuhalten, eben beispielsweise durch Expertengremien. Wir kennen das von den öffentlich-rechtlichen, wo es dann eben einen Rundfunkrat oder einen Fernsehrat gibt. Wir kennen das aus der Wissenschaft, wo es die DFG gibt, die also die öffentliche Mittel bekommt und die dann eben sozusagen auch staatsfern wieder unter den Wissenschaftstreibenden verteilt. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass sich vielleicht Stiftungen mehr engagieren, als das bisher der Fall war. Da wäre es natürlich hilfreich, wenn der Journalismus auch als gemeinnützig eingestuft werden würde. Wichtig bei diesen Vergabeverfahren von Mitteln ist eben, dass das nicht nach dem Gießkannenprinzip praktiziert wird. Also dass irgendwie jeder kriegt, der schnell genug Ja sagt, sondern möglichst nach wettbewerblichen Vergabeformen. Ja? Also dass man versucht eben, und da sprachen wir auch schon drüber, diejenigen zu identifizieren, die auch ein hohes Innovationspotenzial haben. Ja? Und dass man diese Mittel also möglichst effizient dann auch einsetzt. Was die Forschung halt auch zeigt, relativ eindeutig ist, ist, dass natürlich so bestimmte, ich nenne es jetzt mal ganz platt, Management-Kompetenzen in der Journalismusausbildung nicht an vorderster Stelle kommen, was ja auch gut und richtig ist, aber da gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Nachholbedarf, gerade was eine funktionierende Organisation betrifft. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man eben auch letztendlich wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Dazu gehört aber auch, dass man Kooperation und netzwerkmäßig, dass man da gut aufgestellt ist, dass man also nicht irgendwie Einzelkämpfer ist, sondern dass man gut integriert ist in ein System, um eben auch nicht alles selbst machen zu müssen und auch nicht jeden Fehler selbst machen zu müssen und Unterstützung, die es gibt, eben auch dann integrieren zu können. Und das sind natürlich auch Dinge, die der Staat oder die mit staatlichen Mitteln explizit gefördert werden könnten und was vielleicht in der Journalismusbranche auch nicht so wahnsinnig ausgeprägt ist. Ganz wichtig wäre, glaube ich, auch, dass man anfängt zu zählen, also dass es unabhängige, wenn es geht, dass es also eine Institution gibt, die Daten erhebt zum Ökosystem des digitalen Journalismus, um dann eben auch von draußen drauf gucken zu können, was funktioniert nicht, wo passiert was, wo werden mehr Journalistinnen und Journalisten eingestellt, wo nicht. Das ist alles sehr, sehr mühsam. Das muss die Wissenschaft alles selber machen sozusagen. Dann sind das meistens eben Einzelstudien, die nicht so gut miteinander verknüpft sind. Und schlussendlich, was Journalismusförderung betrifft, wäre es auch sehr, sehr hilfreich, ich meine, das ja liegt eigentlich auf der Hand, Diversität zu fördern, sowohl was natürlich Herkunft betrifft, also soziale Herkunft, geografische Herkunft, kulturelle Herkunft, aber eben auch was verschiedene Kompetenz- und Fähigkeitskomplexe sozusagen, die man selber mitbringt, betrifft. Also wir sehen, da hat Christopher auch vor ein paar Jahren seine Dissertation zu geschrieben, dass es eben immer noch recht häufig so ist, dass in journalistischen Gründungsteams ein hohes Maß an Homogenität herrscht. Und das ist natürlich nicht so hilfreich. Das wissen wir irgendwie alle. Aber es ist natürlich auch schwierig, diesem ganzen Thema Abhilfe zu schaffen, weil gerade die Techies, die man halt auch bräuchte, die können sich momentan ja aussuchen, wo sie hingehen. Und wie gesagt, im Journalismus lässt sich gerade nicht so viel Geld verdienen. Da braucht man schon eine ganz schöne Portion intrinsische Motivation, um sich dann in dieses Feld auch zu begeben. Das wäre jetzt so der Bereich Journalismusförderung. Ich glaube aber auch, dass das nicht ausreichen würde, denn der Marktzugang ist halt einfach wahnsinnig schwierig für diese kleineren Institution. Es ist halt einfach teuer, sich so eine Art Grundreichweite zu erkaufen, was sich eben über die sozialen Medien oder eigentlich sämtliche Gatekeeper, die wir eben so im Netz haben, sei das jetzt irgendwie Google oder Facebook, dass man sich eben gute Positionierungen dort oder so eine Art Grundreichweite erkauft. Das ist wahnsinnig teuer und das ist für diese kleineren Institutionen eben schwierig. Und das Dritte ist, sicherlich auch der Breitbandausbau. So, das ist also ein Kollege, der auch lokale Zeitungshäuser berät, hat da eben auch erzählt, das ist noch nicht so lange her, dass die dann sagten, es lohnt sich einfach nicht mehr, Zeitungen in bestimmte Ortschaften zu bringen, das ist einfach zu teuer. Und ne, der schlaue Berater sagt dann natürlich, dann schenkt denen halt ein iPad, dann können die das alles irgendwie digital lesen. Also, ja, du bist ja schlau, da haben wir natürlich auch schon dran gedacht, aber die empfangen da halt leider nichts. So. Und ich glaube, dass das auch ein nicht zu unterschätzender Faktor ist. Also vor ein paar Monaten haben die Amerikaner, also die USA, ich habe jetzt die Zahl leider nicht mehr im Kopf, aber da ging es halt um Milliarden, die jetzt eben verteilt werden sollen an diejenigen, die Infrastruktur im ländlichen Raum ausbreiten. Und wir reden hier von 200 Millionen digitaler Presseförderung sozusagen. Oder sagen wir mal, Das war ja eine Förderung zur digitalen Transformation des Verlagswesens. Das jetzt nicht eins zu eins zu vergleichen. Der Vergleich ist ein bisschen gemein, aber es zeigt so ein bisschen die Dimensionen, mit denen man da hantiert, finde ich.
Aber dann kommen doch die Diskussionen um die Journalismusförderung aus der Politik zu spät oder kommen sie gerade noch rechtzeitig?
Das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Da habt ihr ja mit Christopher auch drüber gesprochen, über die sogenannte Bundespresseförderung, wo das Bundeswirtschaftsministerium und auch die Verlage sagen würden, das ist natürlich keine Bundespresseförderung, sondern das ist eine Wirtschaftsförderung. Aber naja, also schwer zu sagen, es ist nie zu spät. Ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall jetzt, sich noch damit auseinanderzusetzen, zweifelsfrei. Also, und wir brauchen das unbedingt, wenn wir diese Transformation hinkriegen wollen, weil die ist definitiv weit davon entfernt, abgeschlossen zu sein.
Du hast dich ja auch beschäftigt mit, jetzt hoffentlich kriege ich es hin, abonnentenbasierte, anbieterübergreifende Plattform im Journalismus. Also da sprechen wir von so einer Art Plattformisierung, wie wir das ja schon aus dem Gaming- und Musikbereich kennen. Da hast du ja das Gedankenspiel aufgemacht für den sogenannten Spotify für Journalismus. Denkst erstmal vielleicht die Frage, was stellst du dir darunter vor? Und wäre das eine Möglichkeit, da ein bisschen gegenzusteuern?
Das ist letztendlich auch ein Infrastrukturthema, vielleicht keine physische Infrastruktur, also wo vergraben wir neue Kabel und wo nicht, aber es ist dennoch ein Infrastrukturthema, zumindest aus Sicht der Content-Produzentinnen und Produzenten. Und wir hatten das eben ursprünglich unter dem Begriff Spotify für Journalismus sozusagen in die Diskussion gebracht und das führt natürlich schnell, was auch verständlich ist, zu einer Abkürzung, sodass die Leute sagen, ja, aber sowas wollen wir auf gar keinen Fall haben, weil dann verdienen irgendwie Netflix und Spotify, die nehmen sich dann irgendwie 50% weg und dann bleibt nichts mehr übrig und da wissen wir auch nicht, was mit den Algorithmen ist und so weiter und so fort. Das ist also auch keine wirkliche Lösung. Dazu muss man natürlich sagen, es muss nicht zwangsläufig so eine Art One-Stop-Shop sein, wie das eben Spotify ist oder Netflix, wo ich eben auf diese Plattform gehe und dann ist da alles. Es kann ja auch so eine Art Single Sign-On sein, dass ich mich also irgendwo registriere und dann praktisch durch die Paywalls der teilnehmenden Anbieter durchgeleitet werde. Das ist vielleicht so ein bisschen, wie man das von so einem VPN-Client in der Firma kennt oder an der Universität. Wenn ich mit dem VPN-Client verbunden bin, dann habe ich Zugriff auf bestimmte Sachen, die ich sonst nicht habe. Das ist technisch alles relativ problemlos machbar. Und auch das wäre eben eine Plattform, ne? Weil es gibt zwei Gruppen und der Nutzen der einen Gruppe hängt davon ab, wie viele ich in der anderen Gruppe habe und eben andersrum auch. Und das muss ja nicht zwangsläufig sein, dass das ein Technologieunternehmen macht. Also, dass das irgendwie Google oder Facebook oder...
Ist das nicht sogar deine Angst, dass eher ein Tech-Unternehmen kommt, bevor das beispielsweise die Öffentlich-Rechtlichen oder jemand anderes hinbekommt? Ne, dass jetzt einfach wie so Netflix daherkommt und uns, sage ich mal, den Journalismus da schon mal einverleibt?
Ja, es kommt immer drauf an. Auch die kann man dann ja entsprechend... Also, man könnte die dann ja auch entsprechend regulieren oder mit denen sprechen, wie kann man das gut ausgestalten. Aber ich glaube, am meisten Angst davor sollten eben die Inhalteproduzenten, also sprich die klassischen Verlage und letztendlich auch die neuen Ergründungen haben, weil da müssen sie auf jeden Fall einen Teil abdrücken. Und die Frage ist jetzt halt, warum machen sie es denn nicht selber? Also wenn man mit Vertretern aus der Musikbranche spricht, die sagen natürlich jetzt auch so, oh Mann ey, warum haben wir nicht selber, es gibt nur vier große Labels, glaube ich, oder sowas, vier große Musiklabels, kann ich jetzt mit der Zahl nicht richtig liegen, aber es gibt eine überschaubare Anzahl, warum haben wir das nicht selber hingekriegt? So, wir hätten das ohne Schwierigkeiten machen können, wenn wir einmal kurz kooperiert hätten. Und die Argumente, die es dagegen gibt von Seiten der Verlage, ist halt ganz oft, ja, dann geben wir unsere Kundenbeziehungen ab und so weiter und die Inhalte werden aus dem Look and Feel, also aus dem Markenumfeld gehoben und all das wäre halt mit so einer Single Sign-On-Lösung, also mit so einer dezentralen Lösung, nicht so wirklich, also die Argumente würden nicht mehr so wirklich stechen. Und Ja, deswegen denke ich, dass die Verlage, speziell diejenigen, die nicht in direkter Konkurrenz zueinander stehen, und das sind zum Beispiel die Regionalzeitungsverlage, ja, das sind in den meisten Fällen sind das regionale Monopole. Die könnten also ohne Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal dahingehend, kooperieren, als dass sie nicht Gefahr laufen würden, Kunden irgendwo anders hin zu verlieren. Ne? Weil die sind ja in der Region verankert. Und die dritte Möglichkeit, die man sich eben auch noch, oder die mir jetzt sozusagen einfallen würde, es gibt sicherlich noch mehr Möglichkeiten, ist die eines, und jetzt sage ich, ich nenne es mittlerweile eine Art digitales Pressegrosso, ja. Denn wir haben ähnliche Probleme im Digitalen, wie wir sie früher auch im Print hatten. Nämlich, dass wenn wir die Distributionsstufe nicht irgendwie reguliert bekommen, dann gibt es dort eine große Tendenz zu Monopolen oder es gibt eben Größenvorteile, ja. Und dann ist es natürlich auch naheliegend, dass wenn es vor Ort nur einen großen Kiosk gibt, dass der dann vielleicht auch sagt, naja, wenn du lieber Verlag, meine Konsumentinnen und Konsumenten erreichen willst, dann kostet das vielleicht auch was. Oder beziehungsweise, dass man eben dazu kommt, dass man bestimmte Anbieter dann priorisiert. Das ist ja ein zunächst mal legitimes Geschäftsmodell, wie wir das aus anderen Branchen auch kennen. Und dieses Problem hat man eben versucht dazu zu lösen, dass eben Preise auf den verschiedenen Wertschöpfungsstufen nicht angepasst werden sollen. Man kennt das ja auch von der Buchpreisbindung, da ist das ähnlich. Dass man da also versucht, Strukturen zu schaffen, die es auch kleineren Inhalteproduzenten, in dem Fall dann eben Verlagen, ermöglicht, in diesem Wettbewerb mitzumachen. Und ein ähnliches Problem haben wir eben auch im Digitalen. Denn dort ist es natürlich auch so, dass wir auf der Distributionsstufe sehr, sehr starke Größenvorteile haben. Und die dann eben wieder potenziell zu monopolistischen Strukturen führen. Und da ist es ja sicherlich auch so, ne, wenn wir uns den Bereich der Suchmaschinen beispielsweise angucken, da kommt man an Google eigentlich nicht vorbei. Und das könnte man durch eine ähnliche Art und Weise versuchen zu lösen oder zumindest zu adressieren, indem man eben sagt, okay, man könnte sowas auch als eine Art öffentlich-rechtliche Plattform konzipieren. Da muss jetzt nicht ARD und ZDF draufstehen. Ja, das wäre es nur wiederum eine Ausgestaltungsmöglichkeit. Die haben halt schon bestimmte Strukturen, auf denen man aufbauen könnte. Aber die Idee ist eben, dass es sozusagen eine, wenn man das so als Governance-Prinzip sieht, dass es so eine Art Co-Regulierung zwischen den Marktteilnehmern gibt und eben der Gesellschaft, die bestimmte Regeln aufstellt und sagt, wenn ihr euch daran haltet und daran haltet, also beispielsweise wie die Algorithmen ausgestaltet sind, die Empfehlungsalgorithmen, und wenn ihr ein gutes Prozedere erfindet, wo es um die Verteilung der Umsätze geht, wenn ihr garantieren könnt, dass es einen diskriminierungsfreien Zugang zu der Plattform gibt für Anbieter von Inhalten und wenn ihr auch dafür sorgt, dass es eine bestimmte Qualitätskontrolle gibt, also dass da jetzt auch, ne, dass bestimmte journalistische Standards erfüllt werden müssen, dann wäre das eben auch eine Möglichkeit, wie man das ausgestalten könnte. Und all das, also diese ganzen Szenarien, die wir gerade ganz jetzt besprochen haben, die würden halt unter der Überschrift eine anbieterübergreifende, wie hast du gesagt?
Abonnentenbasierte, anbieterübergreifende Plattform heißt es. Aber wie realistisch ist das Ganze? Du hast jetzt gerade ganz viel erzählt, natürlich Öffentlich-Rechtliche müssten damit eingehen, du brauchst natürlich eine neutrale, vielleicht neutralen Anbieter, der das überhaupt ja generell erstmal aufbereitet. Und du hast ja auch, hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass natürlich viele Medienhäuser fürchten um ihre Werbekunden. Gibt es sowas in der Art schon oder denkst du, das sehen wir auch in den kommenden Jahren?
Also ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir das in den kommenden Jahren haben werden. Also dass wir eine Journalismusplattform haben werden. So. Die Frage ist halt, wie die dann ausgestaltet sein wird. Und es gibt, Readly ist ja sowas Ähnliches, also was ziemlich genau das eigentlich beschreibt, was ich gerade beschrieben habe. Die haben aus meiner Sicht einfach große Schwierigkeiten damit, so eine Grundreichweite zu erzielen.
Das ist eine Plattform in den USA, klär uns nochmal auf.
Readly ist ein schwedisches Unternehmen. Das ist eine anbieterübergreifende, abonnementbasierte Plattform. Die bündeln mehrere tausend Zeitschriften, Magazine. Und in Deutschland jetzt, ich glaube, seit Januar auch wieder die tagesaktuellen Titel von Axel Springer. Also Welt ist dabei, Bild, glaube ich, und dann noch das Berliner Blatt. Da komme ich immer durcheinander, welches das ist. Da hapert es halt daran, dass sie keine Grundreichweite hinkriegen. Also niemand kennt die. So, obwohl die wirklich ein interessantes Produkt haben, finde ich. Und die Verlage, gerade die Zeitungsverlage machen halt nicht mit. Aus genau den Gründen, die wir gerade auch schon besprochen haben. In Nordamerika gibt's eben, und auch in anderen Ländern schon, gibt es ja Apple News Plus. Genau. Was eigentlich auch ziemlich genau dasselbe ist, soweit ich da jetzt informiert bin, ist da aber auch das Problem, dass da wenige Verlage mit tagesaktuellen Inhalten mitmachen. Ich glaube, das Wall Street Journal macht da mit, allerdings auch nur mit einem Teil der Inhalte, wenn ich recht informiert bin, und die Los Angeles Times, bei der man so das Gefühl hat oder wo man sagt, die hatten keine andere Wahl mehr, die gäbe sonst nicht mehr. Da sagt man immer, das ist so die größte regionale Zeitung der Vereinigten Staaten und gleichzeitig die kleinste nationale Zeitung, so, die sind also so dazwischen. Und das ist auch so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe, dass wenn die Verlage nicht selbst aus den Puschen kommen und sowas aufsetzen oder wir als Gesellschaft sagen, lass das mal anpacken und irgendwie sowas, man muss es ja nicht gleich den ganz großen Wurf machen, aber es zumindest mal zu probieren, dann wird es irgendwann ein Drittanbieter sein. Und dann wird das, wenn ich das mal so flapsig sagen darf, dann wird das Geheule wieder groß sein. Das ist total unfair und die nehmen uns so viel Geld weg. Und also die Chancen sind da. Davon bin ich fest überzeugt, denn die Konsumentinnen und die Konsumenten wollen es. Also das steht außer Frage, da gibt es eine ganze Menge Zahlen und Studien zu. Und es könnte halt auch für die Anbieter lukrativ sein, wenn sie denn kooperieren würden. Aber das ist nicht in der DNA, sage ich mal, der klassischen Verlagshäuser. Das ist zumindest meine Befürchtung.
Dann wird es ein bisschen privater. Ich habe irgendwo gelesen, dass du auch mal Journalist werden wolltest. Und dich dann doch für die Außenansicht entschieden hast in Form der Forschung und Wissenschaft. Warum? Was war der Grund?
Ich war nicht gut genug und das habe ich glücklicherweise ziemlich schnell erkannt.
Ganz profane Antwort.
Ganz ehrliche.
Ja, ich habe halt ein paar Praktika gemacht und hatte auch einen Studentenjob in so einer Foto- und Presseagentur, die dann auch zum Teil journalistische Stücke produziert haben. Und da habe ich relativ, man hat dann ja, wenn man jung ist, dann denkt man so, ja gut, ich schreibe halt irgendwann so eine wöchentliche Kolumne, streich dafür zigtausend Euro ein und bin glücklich. Und das gibt's halt dann doch sehr viel seltener, als man gehofft hatte. Und wenn man sieht, wie die Arbeitsbedingungen sind, beziehungsweise wie gut man wirklich sein muss, um dann auch das zu machen, warum man das eigentlich oder warum ich das hätte machen wollen, da war ich einfach nicht gut genug. Das muss man ganz, da gab es so viele Leute, die irgendwie besser haben. Das ist auch bis heute in der Wissenschaft, ich will nicht sagen mein Problem, aber das Aufschreiben ist dann doch immer das Schwierigste für mich.
Naja, ich denke mal, für euer Gutachten musstet ihr auch viel aufschreiben oder generell für deine ganzen Forschungen auch zum Journalismus.
Ja, natürlich. Also aber viel heißt ja nicht gut, ne?
Ja gut, im Journalismus ist natürlich immer die Prämisse, sich sehr kurz zu fassen. Aber dafür guckst du oder hilfst du mit, wie es innovativ besser werden kann mit dem Journalismus in Deutschland. Und wie wir heute gehört haben, da muss noch einiges getan werden. Und da sind wir gespannt, was du vielleicht demnächst dazu zu berichten hast. Ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich auch.
Vielen Dank euch. Danke.
Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auch das nächste Mal wieder sehen und hören. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.